Sie hören den Kurier.
Hallo, wir sind Rüdiger
und Robert
von Ziemlich Gut Veranlagt.
Jeden Donnerstag haben wir für dich das Wichtigste aus Aktien, Anleihen, Fonds und alles, womit sich Geld gewinnen oder verlieren lässt.
Also hör jetzt gleich rein auf kurier.at/podcast, Krone Hit und überall, wo du Podcasts bekommst. Ziemlich Gut Veranlagt. Jeden Donnerstag frisch.
Gern könnt ihr uns auch auf Apple und Spotify abonnieren und hinterlasst bitte auch eine Bewertung.
Damit er wächst wie ein schönes Portfolio.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der Polit-Talk von Kurier, Krone und Profil. Jeden Samstag hört ihr hier die wichtigsten Persönlichkeiten des Landes im Interview. Exklusiv, persönlich und hautnah.
Herzlich willkommen beim Club 3. Unser heutiger Gast ist Gewerkschaftspräsident Wolfgang Katian. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Die Fragen stellen mit mir Christian Rainer vom Profil und Richard Grasl vom Kurier.
Hallo.
Herr Präsident Katian, das große beherrschende innenpolitische Thema im Moment ist natürlich der Kampf gegen die immer stärker werdende Teuerung. Die Regierung hat jetzt schon mehrere Gipfel abgehalten. Es gibt eine Preiskommission, es gab Treffen mit Expertinnen und Experten, auch Termine mit den Sozialpartnern. Sie haben vor einiger Zeit trotzdem gesagt, Sie fühlen sich eigentlich von der Regierung nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen. Sie haben gesagt, Sie fühlen sich veräppelt. Warum eigentlich? Die Regierung verweist immer schon auf Entlastungspakete in der Höhe von 4 Milliarden Euro.
Bei der ganzen Thematik der Inflation haben wir ja schon eine Geschichte, die begonnen hat vor dem Krieg in der Ukraine. Wir haben im Herbst schon gesehen, dass die Inflationsrate laufend nach oben geht. Wir haben deshalb schon Ende November als ÖGB gesagt, wir brauchen ein Winterpaket für die Ärmsten der Armen, haben Heizkostenzuschüsse und verschiedene Punkte in diesem Winterpaket verlangt. Und da ist es eher noch nicht so sehr ernst genommen worden. Es sind dann klarerweise schon Maßnahmen gesetzt worden, solche, die mit der Bekämpfung der Inflation zu tun haben, andere, die es so angegeben hätte, sage ich jetzt einmal, weil ich kann nicht die Steuerreform zum 27. Mal als was verkaufen, was jetzt eh so super ist, was jetzt irgendwann kommt. Also das muss man schon ein bisschen relativieren, aber ich will auch gar nicht sagen, dass nichts gemacht wurde. Es ist einfach zu wenig gemacht worden, weil dann natürlich mit dem Krieg in der Ukraine noch ein zusätzlicher Druck auf die Preise gekommen ist. Die Preise in manchen Bereichen richtig, richtig explodieren. Und die Leute fühlen sich alleingelassen mit dieser Situation. Manche Dinge, die gesagt werden, kommen erst irgendwann. Jetzt so wie Stichwort Energiegutschein. Andere sind in Diskussion und angekündigt. Und wir haben gesagt, wir wollen reden über diese Situation. So, dann hat es die erste Runde gegeben mit dem Bundeskanzler, mit dem Vizekanzler. Alle Sozialpartnerpräsidenten waren wir dort. Und diese erste Runde hat dazu gedient, dass jeder einmal am Tisch legt, was ihm wichtig ist oder ihr. Und das haben wir gemacht. Dann wurde vereinbart, eine Woche später gibt's die nächste Runde. Zwischenzeitlich setzen sich die Experten der Sozialpartner zusammen und versuchen, ein gemeinsames Papier zu entwickeln. In der einen Woche ist die Regierung dann hergegangen und hat am Wochenende dieses Energiepaket präsentiert, ohne dass 3 Tage vorher, wie wir uns getroffen haben, mit uns über das geredet haben. Und da habe ich gesagt, verarschen kann ich mich selber. Und genau das, da war ich auch richtig zornig, weil ich kann mich nicht am Mittwoch zusammensetzen, am Sonntag was präsentieren und kein Wort sagen. Wir haben es dann aufgearbeitet, alles wieder gut und haben dann den Mittwoch danach ein 9-Punkte-Programm der Sozialpartner präsentiert, ein Verhandlungsergebnis, zu dem sich alle Sozialpartnerorganisationen und die IV committed haben. Und das haben wir dort hingelegt und haben gesagt, ja, es ist eh super, das müssen wir jetzt rechnen. Nicht? Haben wir gesagt, gut, wie lange wird das dauern? Ein Tag, eine Woche, ein Monat, ein Jahr? Nein, das wird eh relativ schnell gehen. Dann hat es doch 3 Wochen gedauert. Die Berechnungen haben wir schon vorher gehabt. Da hat sich herausgestellt, dass die Berechnungen des Finanzministeriums ungefähr genau dementsprechend, was unsere Sozialpartner, Expertinnen und Experten berechnet haben. Und dann gab es die nächste Runde mit dem Herrn Finanzminister, die war vorige Woche. Und dort wurde dann zu manchen Punkten gesagt, dass das alles so schwierig ist und nicht so einfach geht. Und dort, wo es eine Zusage gab, war, wir haben einen Punkt drin gehabt, der bezog sich darauf, dass die Steuerfreigrenzen bei Schmutzerschwerniszulagen, beim Kilometergeld und so weiter, dass die seit 20 Jahren zum Teil nicht angehoben wurden. Und mit jeder kollektivvertraglichen Erhöhung ist die Steuer natürlich gestiegen. Haben wir gesagt, das muss man auch machen, weil auch das wäre eine Entlastung. Und man sollte im zweiten Quartal, also bis Ende Juni, ein Paket zu diesem Thema machen. Da gibt es die Zusage, das wird es geben. Und da hat der Finanzminister dann gesagt, okay, dann wollen wir aber auch gleich über andere strukturelle Maßnahmen bei der Steuer sprechen, zum Beispiel über die kalte Progression. Man hat gesagt, mit uns kann man immer über die kalte Progression reden. Also das wird es geben, ob da was rauskommt,
weiß ich nicht. Der Finanzminister, aber Corona hat die Förderungswellen komplett verschoben. Seit Corona glaubt man, der Staat kann alles zahlen, alles abfedern. Und er möchte das nicht mehr tun. Er möchte da einen anderen Weg einschlagen, als Kurz und Blümel das gemacht haben.
Ja, ist ihm unbenommen, sage ich einmal. Nein. Der Punkt ist nur, einer derer, die am meisten occasion bei der Situation jetzt mit dieser hohen Inflation, ist natürlich der Finanzminister. Es gibt auch noch andere, aber der Finanzminister ganz, ganz massiv. Ja. Und ich brauche gar nicht sagen, das haben die linken Kommissare aus der Gewerkschaft ausgerechnet. Nein, Agenda Austria sagt, die sind ja nicht gerade sozusagen unsere besten Haberer, sagt zwischen 7 und 11 Milliarden stehen hier zur Verfügung. Und da sagen wir, da könnte man schon zum Beispiel dieses 9-Punkte-Programm, das ungefähr bei 2,5 Milliarden liegt, je nachdem, wie man halt dann die Maßnahmen ausgestaltet und andere Dinge mit dem finanzieren, weil das sind Zusatzeinnahmen, die sich primär aufgrund der hohen Inflation ergeben und die weiter zunehmen werden.
Aber ist dieser Umgang mit der Gewerkschaft, mit den Sozialpartnern für Sie ein Zeichen von Missachtung? Die wollen jetzt keine Parallelregierung oder schlicht von Chaos und Überforderung? Weil man hat ja doch den Eindruck, dass mit dem Wechsel im Bundeskanzleramt das Verhältnis insgesamt, jetzt sagen wir mal, zwischen Arbeitnehmervertretung oder auch Sozialdemokratie und der Bundesregierung besser wurde? Also Absicht oder Überforderung?
Ich glaube, da muss man differenzieren. Das eine ist die Frage, gibt es eine Gesprächsbasis? Mhm. Ne? Und ich muss sagen, eine Gesprächsbasis gibt es natürlich immer und die sind auch alle sehr, sehr freundlich zu uns, was eh super ist. Ja. Die Frage ist ja, was kommt am Ende des Tages raus, das, was man herzahlen kann. Ne? Und nur vom freundlichen Reden alleine kennen die sich jetzt das Einkaufen nicht leisten können, das hilft denen nichts. Ne? Und daher muss ich halt manches Mal auch sagen, Leute, es geht nicht nur darum, dass wir freundlich miteinander umgehen. Dass wir miteinander reden, finde ich gut, weil es gibt Länder, wo das nicht passiert. Das muss man schon sagen. Ne?
Und ist das besser aber geworden mit dem neuen Bundeskanzler?
Am Ende des Tages braucht man Ergebnisse. Nein, die Gesprächsbasis hat es vorher auch gegeben. Das ist jetzt besonders freundlich und auch besonders offen. Und manches Mal kommen da fast die Herzen, sage ich jetzt einmal. Nicht? Aber das bringt uns ja nichts. Bringt wird uns was, wenn es Ergebnisse gibt. Nicht? Und darum muss ich manches Mal auch ein bisschen sagen, Leute, was ist jetzt da? Wie tun wir weiter? Wie kommen wir zu konkreten Ergebnissen? Und das steht noch aus.
Jetzt sagt der Finanzminister aber auch, ich muss mit diesen Mehreinnahmen ja zum Beispiel auch andere Kosten abdecken, strategische Gasreserve 1,6 Milliarden Euro zum Beispiel. Genau. Ist klar, dass Sie jetzt vor allem an die Sorgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken. Der Finanzminister muss das große Ganze im Blick haben.
Ich finde, dass das ein gutes Beispiel ist. Wir können über das Gas und über die Energieversorgung auch reden, weil uns das natürlich extrem beschäftigt. Jeden Tag, weil wir haben ja auch viele Betriebsräte in der Industrie, die auch Sorge haben, wie es dort weitergeht. Aber bleiben wir noch bei diesem Einkauf der strategischen Gasreserve. Das ist ja ein gutes Beispiel. Und da habe ich dem Herrn Finanzminister gesagt, da schauen Sie da vielleicht ein bisschen neben Ihren Einnahmen auch die Windfall-Profits bei den Energieunternehmen und bei denen an, die von der derzeitigen Form der Strompreisbildung in Europa am meisten profitieren. Das ist wahrscheinlich für die Zuschauer nicht oder nur sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Aber wir haben die Merit-Order und die besagt, dass das letzte zugeschaltete Kraftwerk bestimmt den Preis. Und das ist das Gaskraftwerk und damit bestimmt der Gaspreis auch den Strompreis. Und alle anderen, die keine, also ich versuche es jetzt da herunterzubrechen, sodass man es wirklich versteht, wenn heute jemand mit Wasser Strom produziert, hat er keine Zusatzkosten.
Also die
Kraftwerke sind angeschrieben, ist Wasser ist nicht teurer geworden. Wind, Sonne ist auch nicht teurer geworden. Also die, was wir alle wollen, Erneuerbaren, ja, die sind natürlich vielfach die Gewinner.
Also machen wir es konkret, Sie wollen für den Verbund, für die Landesenergieversorger eine Sonderabgabe zum Beispiel. Ist das
ist etwas, was Sie fordern? In einigen Ländern in Europa ist das schon so durchgeführt worden. Und ich habe dem Herrn Finanzminister gesagt, schaut euch doch bitte an, ob nicht diese Windfallprofits auch abgeschöpft werden. Man muss ja nicht 100% abschöpfen, weil die kommen ja danach und sagen, aber bitte, wir haben so viele Investitionen für die Erneuerbaren. Ja, ich finde immer irgendwas. Ja. Und aber am Ende des Tages geht es um die Frage, was haben die Leute davon? Und wenn man diese Dinge abschöpfen kann, dann soll man sie meiner Meinung nach auch abschöpfen. Das machen auch einige Länder in Europa schon. Und ich glaube, da muss auch was kommen, weil es wird nicht anders gehen.
Also Sonderabgabe. Tatsächlich, was Sie jetzt angesprochen haben, ist der Michael Strohl-Chef der Verbundgesellschaft hat das unlängst mal erklärt, ist eigenartig. Es wirkt, dass sich der Energiepreis wirklich am letzten, also am teuersten für die Gesamtproduktion orientiert und
damit Kohle, die nicht Gas sind, nicht? Also auch die Kohle profitiert, wo ja ökologischer ja. Wahnsinn ist.
Aber nicht? Vor allem die Wasserkraftwerke, wie Sie gesagt haben, wo die Grenzkosten
beim Wind und bei der Sonne haben wir auch viele private Betreiber. Sollte man nicht unerwähnt lassen.
Sie haben unlängst einmal sinngemäß gesagt, dass Sie es für einen Unsinn halten, über die Gefahr der Lohnpreisspirale zu sprechen. Also verkürzt gesagt, dass Lohnerhöhungen oder starke Lohnerhöhungen rund um die Inflation wieder vorantreiben könnten. Sie haben sinngemäß gesagt, das sei Unsinn und Quatsch. Ist aber irgendwie ein bisschen Konsens oder zumindest Meinung vieler Wirtschaftsforscher.
Aber es gibt mittlerweile ganz viele Wirtschaftsforscher in Österreich und auch international, die sagen, in den letzten 40 Jahren hat es eigentlich keine Lohnpreisspirale gegeben, weil die Preise steigen ja nicht, weil Lohnerhöhungen waren. Wir haben ja die Preise, kann man ja nachvollziehen, und wir haben jetzt auch eine Preiskommission, und die wird das deutlich machen, wo die Preistreiber sind. Das ist Energie, das ist Wohnen. Und das sind die Lebensmittel, und bei den Lebensmitteln wird noch einiges dazukommen, plus all die Dinge, die sich aufgrund von problematischen Lieferketten jetzt schon ergeben. Und da befürchte ich in den nächsten Wochen noch viel mehr Dramatik, wenn ich mal, jetzt habe ich heute in der Früh in einer Zeitung gesagt, ein Büttel, wie es in Shanghai auf dem Hafen ausschaut, das ist ja Südost-Tangente im Stau mal 3, wenn man sich das ausschaut, wie die Schiffe dort stehen. Also da haben wir ja noch einiges zu befürchten, was die Lieferketten betrifft. Und Fakt ist, die Preise steigen, und das Ziel der Preissteigerung ist natürlich, dass die Unternehmen, die was verkaufen, entsprechende Gewinne machen, und wir versuchen dann, nachdem die Preise gestiegen sind, zu berechnen und zu sagen, wie ist die Preissteigerung der letzten 12 Monate? Das ist die sogenannte rollierende Inflation. Und dann wird die berechnet. Im Moment, wir werden gerade zum Beispiel Kollektivverträge in der Elektroindustrie verhandelt, und dort ist festgestellt worden, dass die rollierende Inflation der letzten 12 Monate 3,5% sind. Und das ist bei jeder Kollektivvertragsverhandlung, das die Gewerkschaften machen, das macht ja nicht der ÖGB, aber bei jeder Verhandlung ist es so, dass als erster Schritt von den Verhandlungspartnern die Inflation außer Streit gestellt wird. Und wir haben gesagt, okay, was sind die letzten 12 Monate, was sind eure Berechnungen, was sind, das wird fixiert und außer Streit gestellt. Und dann wird geschaut, gibt es die Inflation, respektive gibt es Wirtschaftswachstum, gibt es Produktivitätssteigerung, und versucht in der Verhandlung eben auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer was zu holen. Und wenn irgendwer sagt, die Gewerkschaften sind da unverantwortlich und wir treiben das da in die Höhe, dann möchte ich schon daran erinnern, in den letzten 2 Jahren haben wir wirklich moderate Abschlüsse gemacht. Wir haben Rücksicht genommen auf Corona, wir haben in vielen Bereichen nur die Inflation abgeschlossen, und wir wissen auch, dass die Gewinne gesprudelt sind und dass in manchen Bereichen Dividenden ausgeschüttet worden sind, dass sie die Balken biegen und manche nur mehr mit den Dollar oder mit den Eurozeichen in die Augen umrennen. Und jetzt wollen die Leute auch was haben dort, und jetzt so, ja, aber bitte, das ist die Lohnpreisspirale. So ehrlich gesagt, nein, das akzeptiere ich nicht.
Stichwort Teuerung und auch Stichwort Lebensmittelpreise. Sie haben vor ein paar Tagen gefordert, dass die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, also sagen wir Grundnahrungsmittel, ausgesetzt wird. Ich finde, interessanterweise haben Sie das genau einen Tag davor gefordert, bevor es dann die SPÖ-Chefin gefordert hat. Jetzt sagt der Finanzminister aber, das wäre sozusagen ein Gießkannenprinzip und würde auch viele betreffen, die es gar nicht nötig hätten, und in dem Fall auch wieder die Besserverdiener.
Also das erste Mal ist, ich habe gesagt, ich möchte gerne die Mehrwertsteuer auf Güter des täglichen Bedarfs entweder deutlich senken oder für eine gewisse Zeit aussetzen. Das war das, was wir mit unseren Ökonomen angeschaut haben und berechnet haben, wo wir der Meinung sind, dass die Betroffenheit am größten ist. Die Grundlage für diese Forderung war, dass der sogenannte Mini-Warenkorb für die Güter des täglichen Bedarfs um 14% gestiegen ist. Und wir gesagt haben, wir haben zwar in unserem Neun-Punkte-Programm mit den Sozialpartnern drin eine 500-Euro-Zahlung für die Ärmsten der Armen, die wirklich am meisten darunter leiden. Ich sage arbeitslose Sozialhilfeempfänger, Studierende und so weiter. Aber wir merken, dass zunehmend bei den Haushalten und bei den Menschen, die wenig verdienen, und da haben wir leider auch viel, dass die natürlich von der Teuerung ganz besonders betroffen sind, vom Wocheneinkauf. Wir haben gesagt, wie kann man die schnell entlasten? Und die schnellste Entlastung wäre, wenn man da bei der Mehrwertsteuer was tut. Natürlich muss man sich mit den großen Handelsketten zusammensetzen, muss mit denen einen Deal machen, dass die das weitergeben. Weil sonst hat man dem Träger watschen gehen und die verdienen und die Preise gehen trotzdem über. Aber das könnte man ja tun. Ich glaube auch, dass es eine Bereitschaft dazu gäbe. Und dann kann man das umsetzen. So, und jetzt kommt wieder die berühmte Formulierung, naja, aber das ist ja nicht treffsicher, und da kommt, das ist die Gießkanne. Ja? Und immer, wenn es um Dinge geht für Arbeitnehmer und für die ärmeren Leute, dann reden wir auf einmal von der Gießkanne. Aber wie es um die großen Förderungen bei Corona geht, und ich möchte da gar nicht irgendwie Einzelfälle herauszupfen, ja? Aber da waren Wasserrohrbrüche und da hat sich keiner drum geschert, aber bei uns wird mit der Gießkanne argumentiert.
Das aber die Kollegin Vettermann meint, ist ja, dass jemand, der 5.000, 6.000 oder mehr vielleicht pro Monat verdient, ja, von dieser Mehrwertsteuerreduktion, ja, oder Abschaffung, ja, überhaupt auch, ja, genauso profitiert wie der Kleinverdiener.
Und natürlich würden die davon profitieren, oder mehr davon profitieren, die sich auch teurere Lebensmittel kaufen.
Na, darum habe ich gesagt, es geht um die Güter des täglichen Bedarfes und nicht um die dritte Flasche.
Aber auch da gibt es große Preisunterschiede.
Ja, klar. Eine gewisse Mutterlücke wird man wohl haben müssen, weil sonst muss jeder dann mit seinem Lohnzettel zum Einkaufen gehen. Also das schaue ich mir dann auch an, wie das, nein,
deswegen gibt es ein Steuersystem, da kann man mit Freibeträgen zum Beispiel arbeiten.
Ja, genau.
Dann ist es wirklich treffsicher.
Das spürst du dann irgendwann einmal. Nicht? Und das ist ja das Problem. Wir wollten ja was machen, was gleich und sofort und schnell wirkt. Und darum gibt es diesen Vorschlag. Wenn jemand eine andere gute Idee hat mit irgendwas, was gleich und sofort und schnell wirkt, ja. Hat mich zuletzt einer gefragt, na, sind sie nicht für ein Helikoptergeld, nicht für einen Tausender oder für einen 500er, für alle oder nur bis zu einem bestimmten Einkommen. Habe ich gesagt, die Geschichte habe ich schon hinter mir, weil auf meinen Corona-Tausender, der auch in Aussicht gestellt wurde, warte ich heute noch. Das mache ich nicht. Und das war halt eine Möglichkeit, wie man schnell und unmittelbar helfen könnte.
Nochmal die Frage, haben Sie das Gefühl, dass diese Vorschläge nicht aufgenommen werden, weil sie von der Gewerkschaft kommen, Schrägstrich in dem Fall, wie die Frau Vettermann gesagt hat, Tag drauf auch von der Sozialdemokratie, oder schlicht, weil dort Überforderung ist? Also hängt es damit zusammen, dass da jetzt Ideologie im Finanzministerium oder auch im Bundeskanzleramt vorherrscht, oder damit zusammen, dass alle überfordert sind und keiner weiß, was man zuerst tun soll?
Also gefühlsmäßig glaube ich nicht, dass irgendjemand zu einem Vorschlag von uns sagt, der ist schlecht, weil er von der Gewerkschaft kommt. Natürlich sind die Vorschläge, die von uns kommen, primär auch Vorschläge, die einen umverteilenden Charakter haben. Das heißt, wir wollen das Vermögen, das erarbeitet wird, so verteilen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richtig was davon haben und ein gutes Leben führen können. Und damit steht man natürlich im Widerspruch zu denen, die sagen, und ich möchte aber primär einen ordentlichen Gewinn, eine ordentliche Marge von dem, was ich investiert habe, haben. So. Und das ist der Verteilungskampf, der immanent ist. Und die Frage ist, in solchen Verteilungsauseinandersetzungen, wem gesteht man was zu? Und da muss ich halt, und das ist halt das, was mein Job ein bisschen ist, muss ich alle immer daran auch erinnern, dass ich sage, wenn ihr das nicht umsetzt, dann wird natürlich auch in der Bevölkerung die Unruhe oder die Angefressenheit, je nachdem, wie man es formuliert, die wird steigen mit allen potenziellen Folgen. Und das muss an jedem klar sein. Und darum sollte man halt nicht nur Dinge tun, die irgendwann einmal wirken, sondern auch Dinge tun, die gleich wirken, wo die Leute sagen, boom, das ist aber jetzt das super.
Aber falls man überhaupt noch in diesem Krieg, Corona, all den Problemen noch irgendwie differenzieren kann, der Eindruck ist schon, dass die Verteilungsfrage und damit das Ideologische jetzt mit dem Wechsel im Kanzleramt wieder stärker in den Fokus gerückt ist, während bei Sebastian Kurz vielleicht doch die kurzfristige Meinungsumfrage eine größere Rolle gespielt hat. Täuscht das? Ist das oder kann ich das aus dem, was Sie sagen, auch ein wenig herauslesen?
Ich kann es noch nicht abschließend bewerten, weil dass man das diskutieren, dem stimme ich zu. dass es Lösungen gibt, das kann ich noch nicht sagen, weil es einfach noch keine Lösungen gibt. Aber die Themen werden diskutiert und ich glaube, habe auch den Eindruck, grosso modo seriös. Aber natürlich, so wie wir viele Bälle in der Luft haben, hat auch die Regierung sehr viele Bälle in der Luft. Und ich bin der Letzte, der den Schutz nimmt, weil ich ganz viel kritisiere, was sie tun. Aber natürlich, dass das jetzt gerade keine einfache Situation ist, ist klar. Und dass die Schwierigkeit auch darin besteht, dass keiner sagen kann in Wirklichkeit, was morgen oder übermorgen ist, ist auch klar. Und darum ist es ja so wichtig, dass man sich jetzt auf unterschiedliche Szenarien einstellt und versucht, wenn für jedes Szenario zumindest eine Idee zu haben, wie gehe ich mit dem um? Und da ist natürlich die Energieversorgung, die Versorgung mit Materialien, die für die Produktion notwendig sind und deswegen so wichtig, weil da halt auch zigtausende Arbeitsplätze dran hängen.
Muss man, dass einem Gewerkschaftspräsident, der sozusagen genetisch ins Blut geschrieben ist, zu sagen, ich möchte Geld von der Wirtschaft umverteilen zu den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ist klar. Aber muss man in dieser ganz kritischen Situation nicht die Gesamtfrage auch im Blick haben und sagen, es gibt nicht nur die Dollarzeichen in den Augen der Unternehmen, es gibt auch viele Sorgenfalten auf der Stirn vieler, vieler Unternehmer und Manager. Das ist jetzt so eine schwierige Zeit, da gilt diese alte Benja-Formel, die Sie vorher angeführt haben, Inflation plus Wirtschaftswachstum sollte sozusagen die Lohnerhöhung sein, nicht mehr, weil man gar nicht weiß, ob nicht eine riesige Rezession kommen kann, die dann bei 6%igen Erhöhungen, wie es jetzt gefordert wird in der Elektroindustrie, tatsächlich auch zum Sterben vieler Unternehmen und damit zum Sterben auch vieler Arbeitsplätze führen würde.
Naja, nehmen wir einmal an, ich würde sagen, ja, das ist so, das gibt die Sorgenfalten, das sehe ich, ich rede ja auch mit vielen Unternehmern, ich rede ja nicht nur mit Betriebsräten, die Sorgenfalten gibt es schon, nicht? Aber wenn ich jetzt sage, okay, rein theoretisch schließt man einen Kollektivvertrag unter der Inflationsrate ab, nicht? Was wäre denn die Folge von dem? Die Folge von dem ist, dass das Geld, was eh schon weniger wert wird, für die Leute, für die Betroffenen noch weniger wird. Eine echte Entwertung der Arbeit und des Einkommens. Und das heißt in Wirklichkeit am Ende des Tages, ich habe Kaufkraftverlust. Das heißt am Ende des Tages auch, dass daraus sich zusätzliche ökonomische Schwierigkeiten ergeben, die die Arbeitgeber und die Unternehmen auch nicht haben wollen. Nicht? Also ich muss ja, ich will jetzt nicht den Herrn Ford zitieren, der gesagt hat, Maschinen kaufen keine Autos, aber Arbeitslose können auch keine kaufen. Ja? Und wenn wir in Richtung der Massenarbeitslosigkeit gehen, und dann wird es halt wieder ein paar geben, die sagen, das sind die in der Hängematte sind, nur du kannst da in der Hängematte, in der sogenannten, nichts kaufen. Und daher ist mein Ziel und ist unser Ziel immer, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten.
Von der Inflationsrate geredet, eher von diesem Anteil des Wirtschaftswachstums, der wirklich sehr wackelig ist derzeit.
Ja, aber drum macht ja nicht der ÖGB Kollektivvertragspolitik, sondern jede Gewerkschaft auf der Branchenebene. Und was die natürlich vorher, ich meine, die setzen ja nicht hin und wirfen, sondern die setzen sich vorher hin, auch mit den Ökonomen, und analysieren die Daten der Branche. Wie geht es der Branche? Was sind die Herausforderungen? In welche Richtung entwickeln sich diese Dinge? Stichwort Klimakrise, Transformationsprozesse etc. Das schaut man sich alles an. Und dann schaut man natürlich auch hin, na gut, wie ist es ihnen gegangen? Was haben sie gemacht? Was haben sie verdient? Was haben sie verteilt? Und was nicht geht, ist, dass ordentliche Gewinne gemacht werden. Die Aktionäre greifen ein, bis die Säcke voll sind. Und wenn die Arbeitnehmer kommen, sagen wir, ja, außer der Inflationsraten können wir eigentlich nichts geben. Also das geht nicht. Das geht wirklich nicht.
Das heißt, Sie möchten noch mehr als die Inflationsrate, aber jetzt als Vorschau auf die bevorstehenden Lohnverhandlungen. Wenn Sie jetzt sagen, Inflationsrate 6,8% jetzt, wird es dann nicht irgendwann unrealistisch, die geforderte Erhöhung?
Ich habe 1970 zum Arbeiten begonnen und mein erster als Lehrling, da war mein erster Kontakt mit einem Gewerkschaftsmenschen in der Bank, in der ich gearbeitet habe, war, dass eine Vertrauensperson in das Zimmer gekommen ist, wo ich als Lehrling gearbeitet habe und gesagt, könnt ihr bitte kurz aufhören zum Arbeiten. Ich muss euch sagen, wir haben einen Kollektivvertrag abgeschlossen und der Kollektivvertragsabschluss damals waren 13,2%. Und einige haben gesagt, das ist eine Frechheit, weil das ist viel zu wenig. Ja, und dann ist der wieder gegangen Und das war einer meiner allerersten Kontakte. Also ja, natürlich, war
man gewohnt. Beim Kollektivvertrag und bei einer Inflation von 8% wahrscheinlich 1970, nein, aber immerhin.
War mehr, aber wurscht, anyway, es geht ja nicht. Ich will damit nur sagen, es hat ja schon Kollektivvertragsabschlüsse gegeben, die deutlich über diesen, was wir aus den letzten Jahren zwischen 2% und 5% gehabt haben. Ne? Aber klar ist, wenn die Inflation steigt, dann werden auch die Lohnabschlüsse höher werden. Es wird ja nicht anders gehen. Und die Frage ist auch, was gibt es über die Inflation hinaus an Möglichkeiten? Und da stimme ich zu, da ist es von Branche zu Branche unterschiedlich. Da wird es Branchen geben, wo es mehr Möglichkeiten gibt und Branchen, wo es weniger Möglichkeiten gibt. Aber was man dazu sagen muss, ist ja, bei jeder Kollektivvertragsverhandlung wird ja nicht nur ist Geld und die Prozente Lohnerhöhung mitverhandelt, sondern da werden ja auch von der Arbeitszeit über sonstige sogenannte rahmenrechtliche Dinge auch ganz viele Dinge geregelt. Und gerade in einer Zeit, und ich erwähne nochmal die Transformation aufgrund der Klimakrise, wo große Veränderungen in vielen Unternehmen an der Tagesordnung stehen, werden auch solche Themen eine Rolle spielen.
Die Frau Vettermann hat es vorhin angesprochen, eine ihrer Forderungen wurde tags darauf von der Sozialdemokratie aufgenommen oder völlig zufällig auch gestellt. Wie ist denn das Verhältnis zur SPÖ in dem Zusammenhang? Unterstützend? Gibt es da Gespräche? Das tägliche Telefonat mit Pamela Rendi-Wagen oder Herrn Deutsch?
Natürlich gibt es Gespräche, nicht täglich, aber ich bin Mitglied des Präsidiums der SPÖ und natürlich
nicht der FSG-Obmann, das ist jetzt der Herr Wimmer.
Nein, das ist der Herr Wimmer, ich bin schon seit vierte Jahr schon nicht mehr. Aber ich bin dort mit dabei und natürlich diskutieren wir genau die Fragen, die wir hier jetzt diskutieren, dort. Es war ja komisch, wenn es nicht so war. Und dann werden auch bestimmte Themen gewälzt. Ne? Und klar ist auch, und an jeden in der Sozialdemokratie auch, dass man unterschiedliche Rollen auch hat. Weil ich versuche natürlich als Gewerkschaftspräsident auch im Rahmen von sozialpartnerschaftlichen Strukturen Bündnisse zu machen, um Dinge durchzubringen. Und die Nein-Punkte, die wir der Regierung präsentiert haben, wo die Wirtschaftskammer zustimmt, wo die Landwirtschaftskammer zustimmt und wo die Industriellenvereinigung, die zwar kein Sozialpartner ist, aber mit dabei war, mitstimmt und sagt, das ist gut. Ich meine, das ist ja was, wo wir sagen können, okay, auf das kann man aufbauen und da versuchen wir, einen Schritt weiterzukommen. Und eine politische Partei geht natürlich über diese rein sozialpartnerschaftliche Ebene hinaus, weil die haben im Parlament eine gewisse Rolle und die haben auch bestimmte Vorstellungen und Zielsetzungen.
Zahlen muss es trotzdem jemand, wenn sie Interessensvertretungen gegenseitig was ausmachen und jeder seine Bedürfnisse erfüllt bekommt oder seine Wünsche erfüllt bekommt, naja, muss es am Schluss auch jemand zahlen.
Ja, aber also die Vereinbarungen, die wir auf Sozialpartnerebene tätigen, sind ja nicht immer zu Lasten Dritt.
Wie sieht es eigentlich mit den Gewerkschaftsbeiträgen aus? Sie fordern sozusagen preisdämpfende Maßnahmen. Wird bei den Gewerkschaftsbeiträgen auch unter Inflation erhöht werden?
Die Gewerkschaftsbeiträge werden nie erhöht. Die Gewerkschaftsbeiträge sind immer 1% vom Einkommen, in manchen Gewerkschaften mit Deckeln, aber das wird nicht erhöht. Ne? Steigt das Einkommen, steigen die Beiträge, steigt das Einkommen.
Sind Windfall-Profits auch für die Gewerkschaft?
Nein, gibt es leider keine.
Sonderabgabe für die Unternehmen. Aber nochmal zur Frage, SPÖ, Sie haben selbst gesprochen vom Jahr 1970 und da war das Verhältnis jetzt zwischen Gewerkschaft und Sozialdemokratie vermutlich ein wesentlich engeres zu einem Zeitpunkt, als der Gewerkschaftspräsident auch noch selbstverständlich, so wie der Wirtschaftskammerpräsident im Nationalrat saß, möglicherweise auch in Phasen mächtiger war als die Minister oder auch der Bundeskanzler. Anyway, die Frage ist schon nochmal, wie eng ist das Verhältnis des ÖGB-Präsidenten zur SPÖ-Vorsitzenden oder auch zum Wiener Bürgermeister, der nicht nur möglicherweise, sondern ziemlich sicher mächtiger ist als die SPÖ-Vorsitzende. Wie stimmt man sich ab? Sie haben gesagt, natürlich hat die SPÖ im Parlament, kann nicht allem zustimmen, was jetzt die Sozialpartner ausgemacht haben, weil das schon taktisch nicht sinnvoll wäre. Aber wie eng ist dieses Verhältnis bei den Forderungen, die die SPÖ stellt oder bei der Ideologie, merkt man nicht unbedingt immer, dass da abgestimmt ist?
Na, also was es schon gibt, ist erstens einmal meine Teilnahme an den Sitzungen im SPÖ-Präsidium. Es gibt regelmäßige Gespräche mit der Parteivorsitzenden, auch mit dem Michi Ludwig natürlich, ja, weil wir zwar in unterschiedlichen Rollen unterwegs sind, aber irgendwie schon sowas haben wie eine gemeinsame Sichtweise grundsätzlich auf die Dinge und auf die Situation insgesamt. Und in den meisten Fällen sind wir auch gut abgestimmt. Ich meine, es kann natürlich auch mal passieren, dass aus der Dynamik des Tagesablaufes heraus Positionierungen oder Forderungen oder Punkte entstehen, wo man halt nicht vorher 7 Stunden zusammensetzen hat können. Nicht? Aber das ist in der heutigen kurzlebigen Zeit, sind halt auch spontane Geschichten manches Mal notwendig. Manches Mal gibt es Diskussionen zu Themen, die man aus welchen Gründen immer in dieser Tiefe noch gar nicht diskutieren konnte. Und ehrlich gesagt, bestimmte Themen der Arbeitswelt, wenn wir in der Gewerkschaftsorganisation das diskutieren, mit allen Gewerkschaftsvorsitzenden und eine Meinung und eine Positionierung haben, also ich gehe nicht irgendwem fragen, ob ich das machen darf. Also wer glaubt, die Gewerkschaft ist der Transmissionsriemen irgendeiner Partei, lebt am Holzweg.
Das war ja das manchmal so umgekehrt.
So. Wie das haben Sie jetzt?
So, wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbepause, sind gleich wieder zurück, bleiben Sie dran.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert, ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg, dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt, sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Willkommen zurück beim Club 3. Unser heutiger Gast ist Gewerkschaftspräsident Wolfgang Katzian. Herr Katzian, ich weiß, Sie sprechen nicht so gern über die SPÖ, Sie sprechen lieber über Gewerkschaftsmaßnahmen. Sie sind aber trotzdem natürlich ein wichtiger Player in der Sozialdemokratie und wir müssen schon noch ein bisschen auch über die SPÖ und ihr Verhältnis zur Parteispitze sprechen. Gerade die Sache mit der Forderung nach dem Aussetzen der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel. War das eigentlich ausgemacht? War das abgesprochen, dass Sie das zuerst fordern und einen Tag später dann erst die SPÖ-Chefin?
Also wer wann was macht, nein. Aber dass wir sozusagen das als eine Option sehen, den Menschen ganz schnell eine Entlastung zu bringen, das ist natürlich auch besprochen worden.
Es gibt auch in der SPÖ immer wieder Diskussionen, auch über die Führung, über die Parteispitze. Ihrer Ansicht nach, Pamela Rendi-Wagner, die richtige Frau an der Spitze der SPÖ und sollte sie die SPÖ als Spitzenkandidatin auch in die nächste Wahl führen?
Also ich kenne niemand anderen, der im Moment sagt, ich möchte das gerne tun. Ich glaube, die Parteivorsitzende macht das richtig, richtig gut. Ich unterstütze sie auch und gehe davon aus, dass sie die Spitzenkandidatin sein wird.
Sie haben in unserem ersten Teil schon gesagt, Sie haben viele Betriebsratsvorsitzende, Mitglieder in Industriebetrieben, die sich wirklich große Sorgen wegen der Energiesituation, insbesondere wegen der Gassituation machen. Glauben Sie, dass die österreichische Bundesregierung die Industrie, die heimische Industrie gut genug vorbereitet auf den möglichen Fall, dass Putin das Gas reduziert oder abdreht, oder würden Sie sich da eine etwas offensivere Strategie wünschen?
Naja, ich kenne bisher hauptsächlich allgemeine Aussagen in dem Zusammenhang. Ich kenne die gesetzlichen Maßnahmen, die getroffen wurden im Hinblick auf die Gasbevorratung. Das kennen wir alle. Aber was genau passiert im Energielenkungsfall, wissen wir nicht. Es hat eine Runde der Sozialpartnerpräsidenten mit der Frau Bundesministerin gegeben, wo uns auch dargelegt wurde, wie der Energielenkungsfall laufen wird. Und wir haben dann natürlich nachgefragt, was heißt das, welche Betriebe sind die Betroffenen, weil man muss sich ja dann auch anschauen, das Ganze drumherum und wie sind die Auswirkungen. Und da war das Ministerium sehr, sehr zurückhaltend und wir haben die Liste der betroffenen Betriebe nicht bekommen. Wir können es jetzt nur für uns sagen, in der Gewerkschaft, wir haben uns aufgrund der der Informationen, die auch öffentlich zugänglich sind, was Schadstoff, Ausstoß betrifft und solche Dinge, haben wir uns natürlich eine Liste zusammengereimt, die wahrscheinlich nicht sehr viel schlechter ist, als die, die es offiziell gibt. Nur ich habe keine offizielle Liste. Und auf meine Frage, wieso können wir denn die Listen nicht haben mit diesen Betrieben? Weil die werden ja im Lenkungsfall dann weniger oder gar kein Gas kriegen, je nachdem, wie es ist. War natürlich die Antwort, die ich bis zu einem gewissen Grad auch verstehe, weil wir einfach auch nicht wissen, auf welches Szenario wir uns wie vorbereiten sollen, weil es kann einen Tag das Gas ausfallen, es kann eine Woche das Gas ausfallen, es kann einen Monat das Gas ausfallen oder es kann ein Jahr kein Gas geben. Nicht? Und in all diesen Fällen muss ich mir aber überlegen, wie gehe ich mit dem um. Und ich habe gesagt, dort, und das ist auch meine Meinung, von der ich zutiefst überzeugt bin, wenn ich Simulationsrechnungen jetzt mache, dann muss ich für alle solche Situationen Simulationsrechnungen machen. Da wurde uns auch gesagt, das tun wir eh. Mhm. Gesehen haben wir es nicht, natürlich. Und dass mit den Unternehmen gesprochen wird, von Seiten der E-Control, wurde uns gesagt. Und da hören wir halt aus dem einen oder anderen Betrieb schon sehr deutlich, dass die sagen, also wir wissen von dem nichts und wir sind da, fühlen uns nicht ausreichend informiert. Und wenn ich dem Betriebsrat dann sage, nein, aber dann geh mal deinen Chef fragen, ob das wirklich so ist, dann habe ich jetzt mehrfach auch die Antwort bekommen und teilweise auch mit Vorständen von Industrieunternehmen gesprochen, die sagen, also so genau wissen wir es nicht. Vereinzelt wurde auch bestätigt, dass Gespräche geführt wurden, aber was wirklich der genaue Plan ist, entzieht sich im Detail meiner Kenntnis und das macht uns ein bisschen unrund. Wir haben diese Woche Bundesvorstand des ÖGB gehabt, da sitzen natürlich auch Industriebetriebsräte dort drin und die haben natürlich ihre Sorge nachhaltig zum Ausdruck gebracht und haben gesagt, bitte bleibt auch drauf, dass man alles tun muss, um ein Gasembargo zu verhindern. Das tun wir auch. Das haben wir auch.
Großen Druck auch von westeuropäischen Ländern immer mehr auf Österreich und auf Deutschland vor allem natürlich, dass es dieses Gasembargo geben soll.
Wir haben da reiche Diskussionen im Europäischen Gewerkschaftsbund. Also es ist eh nicht so, dass das nur auf Regierungsebenen und so weiter ist. Nur, man muss sich halt die Situation auch ansehen, wie sie ist. Und wenn ich heute sage, ich mache eine Maßnahme, eine wirtschaftliche Maßnahme, muss ich mir immer anschauen, wem trifft die und was bewirke ich damit. Und bei Maßnahmen, die halt mir selber am meisten schaden, werde ich mir halt überlegen, ob ich die mache oder nicht. Und die Situation mit dem Gas ist so, wie sie ist und wird eine gewisse Zeit brauchen, bis man sie ändern kann. Und die klar ist, dass wir alles tun müssen, um zu verhindern, dass das Gas aufhört zu fließen. Aber wir müssen uns auf das vorbereiten, wenn der Fall eintritt. Und es ist nicht nur, wann die Russen auch dran, sondern die Frage ist, wie lange hält man den Druck auf der europäischen Ebene durch? Und dann gibt's ja die dritte Möglichkeit auch noch, dass eine Leitung zusammengeschossen wird, dass irgendwer so, irgendwer sagt, jetzt haben wir Wartungsarbeiten bei der Leitung, Und dadurch kann kein Gas essen, also da fallen wir ja, darf Ideen bringen, aber da fallen wir schon
ein paar Sachen. Die Frage Moral oder Gas, ja, kurz zur letzten Frage, Moral oder Gas sehr stark diskutiert. Europa überweist täglich 1 Milliarde Euro an Putin. Also auch in dieser Frage sagen Sie, da ist uns die Gasversorgung jetzt wichtiger.
Also im Moment hielte ich es für einen Wahnsinn, auch für die österreichische Volkswirtschaft zu sagen, wir beteiligen uns an einem Gasembargo. Ich glaube, das ist nicht möglich, im Wissen, dass das natürlich auch eine Kehrseite hat, die angesprochen wurde. Das
deckt sich ja mit dem, was die Bundesregierung sagt, und zwar beide Teile der Bundesregierung, sowohl Grün wie auch der Bundeskanzler. Historisch gesehen, Sie sind international eingebunden, Europäischer Gewerkschaftsbund, war Österreich, die Republik Österreich, zu naiv oder zu gierig, sich in diese Abhängigkeit von Russland zu begeben, die Republik als solches, als Hauptbeteiligter oder Eigentümer der OMV, war das naiv?
Ich glaube nicht nur, dass es naiv war, sondern ich glaube am Ende des, weil wir heute schon über die Dollarzeichen geredet haben, am Ende des Tages ist natürlich schon ums Geld auch gegangen. Ne? Ich meine, ich war ja einige Jahre Energiesprecher im Parlament auch und bin daher zumindest, was den parlamentarischen Prozess betrifft, auch teilweise näher dran gewesen. Und der Punkt war schon, man hätte natürlich sagen können, wir nehmen das Gas oder einen Teil vom Gas von woanders, aber wir hätten dann alle müssen erklären, warum das zweimal so viel kostet wie das aus Russland. Russland. Nicht?
Und also das ist wesentlich teurer in Skandinavien zum Beispiel.
Und da haben natürlich alle gesagt, also bitte, mit dem braucht es uns nicht daherkommen, wenn wir dort das Gas kriegen.
Mit der zweite, so viel gekommen
das zweite, und das wahrscheinlich kritisiert. Genau. Und das zweite Argument war, also allen kalten Kriegen zum Trotz, seit 45, das Gas ist immer geflossen, das hat nie ein Problem gegeben. Und das war, glaube ich, auch mit die Ursache, warum man gesagt hat, also man kann sich eh alles Mögliche vorstellen, aber dass einmal das Gas nicht mehr fließt, nicht. Nicht? Und das war, glaube ich, der Grund, warum man so gehandelt hat. Und ehrlich gesagt, ich bin auch jemand, der sagt, ich kann mir viel vorstellen, aber ich hätte 3 Tage vor dem Einmarsch in der Ukraine noch nicht gesagt, die werden das wirklich machen. Nicht? Und trotzdem ist es passiert. Und darum muss man sich auf diese Szenarien einstellen. Und ich fürchte, mit dieser Vorgangsweise und mit diesem Angriffskrieg, den die Russen hier gestartet haben, fällt gerade vieles an Weltordnung und auch an Gegebenheiten, die wir als fix angenommen haben, fällt gerade auseinander irgendwie. Oft in Diskussionen und so Leute in meinem Alter und in meiner Generation, wenn man beieinander sitzt, sagt man dann oft, wir haben eigentlich einen riesen Krieg gehabt. Nicht? Wir sind die Generation, die keinen Krieg miterlebt hat, ja, ein bisschen woanders schon, und einmal war er noch, Stichwort Jugoslawien, aber wir selber haben das nie erlebt, nicht? Und in uns ist auch dieses Friedensgehen ganz, ganz stark, dass wir sagen, eigentlich wollen wir einen Frieden haben, und wir wollen keinen Krieg führen, wir wollen die Auseinandersetzung nicht, und da zerbricht gerade bei manchen das, was man sich da auch angeeignet hat, und das macht mir schon sehr viel Sorgen auch für die Zukunft.
Abgesehen von dieser ökonomischen Abhängigkeit, von der Energieabhängigkeit, Österreich hat sich schon in den letzten 20 Jahren hervorgetan, indem das Verhältnis zu Russland, ein besonders zu Wladimir Putin, eng ist. War 2014 war Österreich das erste Land der EU, dass Wladimir Putin nach der Eroberung oder Einnahme der Krim wieder eingeladen hat. Es gab da eigenartige Auftritte des Wirtschaftskammerpräsidenten, brauchen gar nicht sprechen vom Kniefall der Außenministerin. Warum hat Österreich dieses naive bis zu anbiedernde Verhältnis zu Russland, was man auch darin merkt, dass es eine Äquidistanz zu den USA immer gegeben hat, am Rande auch sehr stark von der Sozialdemokratie natürlich getrieben?
Also ich glaube, der Versuch mit Russland gut im Gespräch zu bleiben, der hat schon etwas mit der Energieversorgung und mit der Energiesituation zu tun. Ich glaube, das kann man nicht trennen. Und ich denke mal, dass viele Maßnahmen, die hier auch von den politisch Verantwortlichen gesetzt wurden, damit zusammenhängen. Die Äquidistanz zu den USA, das psychisch auch, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die USA natürlich auch Angriffskriege in der Vergangenheit gefahren ist, dass die amerikanische Rüstungsindustrie und der militärisch-industrielle Komplex in den USA natürlich auch entsprechende Aktivitäten in der Vergangenheit gesetzt hat. Aber genauso wie man das dort kritisiert hat, muss man das meiner Meinung nach jetzt und tut man auch, glaube ich, gegenüber Russland jetzt tun.
Was wäre der Angriffskrieg auf einen, also Überfall auf einen der USA in den vergangenen Jahrzehnten?
Naja, die USA hat mehrfach Kriege geführt.
Ja, nicht? Ob das sind Angriffskriege, da fällt mir nicht allzu viel ein.
Dann nehme ich den Angriff weg, aber Kriege haben sie geführt. Ja. Und zwar auch keine Fähnen.
Jetzt ist in Österreich eigentlich das Mitgefühl mit den ukrainischen Flüchtlingen extrem groß gewesen in den letzten Wochen. Auch die Spendenbereitschaft, die Hilfsbereitschaft ist riesengroß. Die Frage, die sich langsam stellt, ist sozusagen, kippt irgendwann die Situation oder könnte sie kippen, wenn bei uns einfach die wirtschaftliche Lage noch dramatischer, noch prekärer wird, die Menschen die Teuerung noch mehr zu spüren bekommen. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat jetzt in der letzten Nationalratssitzung sozusagen schon eine Aussage getätigt in diese Richtung, dass man eh das ganze Geld nur den Flüchtlingen gibt. Haben Sie irgendwie auch die Sorge, dass hier die Stimmung kippen könnte in Österreich?
Ich glaube, die Sorge muss man immer haben, aber im Moment orte ich schon eine irrsinnig große Hilfsbereitschaft von sehr breiten Teilen der Bevölkerung in ganz unterschiedlicher Form. Die einen spenden, die anderen nehmen Familien bei sich auf. Man versucht zu helfen, wo es geht, weil viele von denen, die da kommen, die haben sich ja nicht ausgesucht und die kommen ja nicht deswegen, um ein besseres Leben zu führen, sondern das sind Vertriebene, das sind Menschen, die deren Haus zerschossen worden ist und die einfach Angst ums Leben haben. Und denen zu helfen, glaube ich, da hat Österreich auch eine gute Tradition, auch aus der Geschichte heraus. Und ich glaube nicht, dass da so ganz schnell die große Mehrheit der Bevölkerung sagen wird, also bitte, jetzt sollen sie die alle wieder schlagen. Das glaube ich nicht. Ne? Aber dass es natürlich Kräfte gibt, auch in der Gesellschaft, die das ausnutzen. Und wenn dann jemand wenig zur Verfügung hat, wenn die Preise steigen und wenn da nicht ausreichend was passiert, die das nützen wollen, um zu zündeln und um zu sagen, na bitte, schuld sind wieder die besten Ausländer, um da vielleicht wieder ein halbes Prozent oder ein ganzes gut zu machen. Von dem gehe ich aus, dass das auch weiterhin der Fall sein wird. Da wird es halt auch darum gehen, in der Diskussion und in der Auseinandersetzung deutlich zu machen, wie ist der Umgang mit Flüchtlingen, welche Möglichkeiten haben die, auch aufräumen mit irgendwelchen Lavendelgeschichten, die erzählt werden, sondern Fakten auf den Tisch zu legen und zu versuchen, die auch rüberzubringen. Und da hoffe ich auch sehr, dass das in den sozialen Netzwerken auch gelingt, weil dort haben wir halt nicht seriöse Journalisten überall, die das vorher recherchieren.
Ich würde Ihre Position zum Arbeitsmarkt interessieren. Jetzt dürfen Ukrainerinnen vor allem und junge Ukrainer bei uns haben einen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja. Martin Kocher, der Arbeitsminister, hat gestern noch vorgestellt, Lockerungen bei der Rot-Weiß-Rot-Card, also Arbeitsmöglichkeiten für Menschen aus Nicht-EU-Ländern, die stärker zu uns kommen können. Fürchten Sie für den österreichischen Arbeitnehmer nicht, dass da Druck auf den österreichischen Arbeitsmarkt kommt, durch einerseits ukrainische Flüchtlinge, Vertriebene, andererseits durch zusätzliche Fachkräfte, die jetzt auch noch zusätzlich zu uns kommen können?
Das Zauberwort in dem Zusammenhang heißt Lohn- und Sozialdumping und das wollen wir mit aller Kraft vermeiden, egal wer kommt. Und darum haben wir auch ganz zu Beginn, als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine kommen, sind gesagt, wir wollen, dass die arbeiten können, wir wollen, dass sie am Arbeitsmarkt teilnehmen können. Klar muss sein, die Kollektivverträge, die es gibt, gelten auch für die, wenn sie in ein Arbeitsverhältnis einsteigen, weil da waren ja ganz schnell ein paar Plattformen da, wo es geheißen hat, wir suchen Leute, wenn sie wollen, kommen sie hin, da ist nicht drin gestanden, was die verdienen und, was normalerweise üblich ist. Und das haben wir eingefahren und haben dann auch auf Sozialpartnerebene ein gemeinsames Papier gemacht, das haben wir auch dem Arbeitsminister übergeben, wo wir gesagt haben, wie sind die Rahmenbedingungen, das AMS hat die Voraussetzungen geschaffen und zumindest ist mein Informationsstand, dass das jetzt halbwegs funktioniert. Die Anerkennung vom Berufsabschluss, das dauert alles noch immer, es geht immer noch zart, aber
wenn jetzt mehr Arbeitskräfte da sind, ist volkswirtschaftlich, glaube ich, nachgewiesen, das Angebot an Arbeitskräften größer, sinkt sozusagen trotzdem der Preis für die Arbeit.
Ja, aber im Moment ist es ja umgekehrt. Im Moment höre ich ja jeden Tag, wir haben einen Fachkräftemangel, und das ist so arg und überhaupt nicht. Und darum gibt es aus dieser Diskussion des Fachkräftemangels gibt es ja zwei Debatten, die entstanden sind. Die eine Debatte ist, wir müssen mit den Arbeitslosen viel strenger umgehen, weil das sind die auf der faulen Haut liegen, die suchen gar keinen Job. Und wenn die alle arbeiten täten, hätten wir eh keine Probleme, was natürlich nicht stimmt, weil wir das Verhältnis passt trotzdem nicht. Und das andere ist, dass man gesagt hat, also wir finden ja eh keine Arbeitskräfte, jetzt müssen wir, und auch in der EU finden wir es nicht, weil die könnten ja kommen, da brauche ich ja keine Regeln. Und weil ich die alle nicht finde, muss ich mich jetzt in Drittstaaten umschauen, dass halt dann der Arbeitnehmer aus Nigeria am Arlberg Schnitzel panieren tut, zum Beispiel, ne? Und diese Möglichkeit in Mangelberufen für Menschen aus Drittstaaten hat es ja jetzt auch schon gegeben. Ne? Und jetzt hat der Minister eine neue Vorgangsweise für die Rot-Weiß-Rot-Card auf den Tisch gelegt. Zum ersten Mal in einer so hageligen Thematik wie der Ausländerbeschäftigung. Nicht mit den Sozialpartnern vorher.
Nicht mit ihnen abgestimmt.
Das geht nicht. Ja? Und ich habe jetzt mir auch ihm gesagt, wir machen jetzt einen Vier-Augen-Termin und da werde ich es noch deutlicher sagen, als ich das hier sage.
Da warst du jetzt
weil da geht es um einen Grundsatz, das ist für den Arbeitsmarkt eine so wichtige Maßnahme. Wir haben das AMS, wo Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Regierung drin sitzen. Wir haben eigentlich den Grundkonsens in der Zweiten Republik, dass arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zwischen den Sozialpartnern und der Regierung abzustimmen sind und dann wird eine Veränderung bei der Rot-Weiß-Rot hat gemacht, so schmeckt's mein Herz, da habt ihr es. Und auf unsere Frage, wie tun wir jetzt, kriege ich dann, jetzt ist ein Monat Begutachtung, könnt ihr sagen, was
halt
es. Also wenn das Dialog ist, ehrlich gesagt, das verstehe ich
nicht. Die Gewerkschaften ist zum ersten Mal emotional und leicht empört.
Verstehe ich Sie jetzt richtig, dass es Ihnen gar nicht so sehr um den Inhalt geht, sondern dass Sie nicht eingebunden und nicht gefragt worden sind?
Das ist die eine Geschichte, aber es geht natürlich darum, weil wir hätten natürlich das, was wir jetzt in die Begutachtung dann einschreiben werden, hätten wir ja sagen können und wir wissen ja aus verschiedenen Maßnahmen der letzten Jahre, wenn sie uns vorher gefragt hätten, hätten sie also so manchen Motschka ersparen können. Ich will gar nicht die ganze Corona-Geschichte will ich jetzt gar außer vor lassen.
Ne? Sollte man sich in den Arbeitsminister Kocher hineinversetzen und denken, er möchte die Zumutbarkeitsbestimmungen zum Beispiel seit einiger Zeit schon verschärfen, sprich, dass man vielleicht ein bisschen weiter zu seinem Arbeitsplatz, zu einem neuen fahren muss und nicht in der Arbeitslosigkeit bleiben kann. Und da kommt er mit der Gewerkschaft einfach zu keinem grünen Zweig.
Naja, so ist es ja nicht, ne? Sondern es hat ja genau zu diesen Veränderungen, was das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenversicherung betrifft, hat es einen Gipfel gegeben, der war voriges Jahr im Herbst. Und da ist uns gesagt worden, es wird dann eine parlamentarische Enquete geben und es wird einige Fact-Finding-Missions geben, wo man sich das alles anschaut, wie das andere Länder gut machen. Und dann wird es ein Paket geben und über das werden wir dann das nächste Mal reden. Also bis jetzt haben wir kein Paket noch gesehen. Bis jetzt haben wir gesehen, dass immer wieder irgendwelche Duftmarken gesetzt wurden oder ausprobiert wird, geht das jetzt eine oder geht es nicht eine. Dann hat es eine kurze öffentliche Debatte gegeben, dann war das wieder weg. Und wenn man fragt, wann wird es das jetzt geben, hört man dann, eine Zielsetzung ist eh noch im zweiten Quartal so irgendwas rausgekommen. Nur wenn man beim Arbeitslosengeld das auch so macht, wie jetzt bei der Rot-Weiß-Rot-Card, dass man sich das zwar innerhalb der Regierung ausschachert und dann sagt, na, das haben wir jetzt am Tisch und wenn euch was nicht passt, könnt ihr es eh in der Begutachtung machen. Und wenn das der neue Stil ist, den finde ich nicht leibend.
Wie wäre die Reaktion der Gewerkschaft drauf?
Das wird man dann sehen.
Der Umgang der Republik Österreich mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine unterscheidet sich sehr deutlich mit dem Umgang mit Kriegsflüchtlingen aus Syrien, aus Afghanistan in der Vergangenheit. Muss uns das nicht ein wenig zu denken geben, dass es da Flüchtlinge unterschiedlicher Art gibt und nicht nur junge Männer?
Nein, absolut. Das ist... Ja, muss uns zu denken geben. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass natürlich die Kriegsschauplätze, jetzt wir sind jetzt da gerade in Wien, die Kriegsschauplätze sind ungefähr so weit entfernt wie Vorarlberg. Und das bewirkt schon auch etwas anderes. Und da war halt auch von Beginn an, wir werden ja sehen, wie sich das noch weiterentwickelt, haben wir vorher eh schon geredet, aber war von Beginn an auch klar, da geht es um Menschen, die vertrieben werden und denen muss man helfen. Während bei vielen Asylsuchenden, die aus ähnlichen Situationen kommen, war ja die Message und auch die öffentliche Debatte von Beginn an, die wollen sich ja da nur ein Lenz machen und in unser Sozialsystem einwandern. Mhm. Und das, glaube ich, macht die Differenz aus. Das sagt auch etwas aus über uns, wie wir sind, ja. Und auch wenn der Herr Bundespräsident immer wieder sagt, so sind wir nicht, in dem Fall waren wir es schon. Und da müssen wir auch schauen, wie wir mit dem umgehen und auch welche Lehren man für die Zukunft daraus zieht. Also ich glaube, man kann ja bei vielen Dingen, die in den letzten 3 Jahren passiert sind, nicht zur Tagesordnung übergehen. Es bezieht sich ja auch auf Corona, wobei ich gar nicht über diesen medizinischen Teil reden möchte. Aber wenn wir über Transformationsprozesse in der Wirtschaft reden, aus dem Titel Klimakrise, dann müssen wir auch über Transformationen reden, wie wir in manchen Bereichen wieder unabhängiger werden von irgendwelchen weltweiten Lieferketten. Weil ganz ehrlich, dass der LKW auf der Grenze gestanden ist mit Produkten, die wir schon zahlt gehabt haben und die Deutschen gesagt haben, könnte man eigentlich auch brauchen vielleicht. Ich meine, was sagt denn das über die Solidarität in der EU aus? Und da rede ich noch gar nicht davon, dass bestimmte Medikamente und Waren aus China gekommen sind und wenn die Lieferkette nicht funktioniert hat, das nicht da ist. Ja? Und da muss man sich auch über, und während Corona hat man gesagt, aber das vorbei ist, da müssen wir aber ganz schnell schauen, dass wir die Produktion wieder nach Europa und nach Österreich und ein bisschen überall hier. Und das ist irgendwie schon, jetzt ist schon wieder sehr, sehr entspannt. Jetzt kommen die nächsten Lieferkettenprobleme durch den Stau in Shanghai, da kommt das vielleicht wieder in die Höhe. Und ich glaube, das muss man sich gut anschauen und ich bin auch der Meinung, dass man die Globalisierung nicht abschaffen darf. Aber ich glaube, es werden für die Globalisierung die Karten gerade neu gemischt. Und da muss man gut sich überlegen, was will man, wohin will man, wenn es so ist, dass Produktionen wieder in die Regionalität zurückgehen, dann brauche ich auch eine andere Industriestrategie für die Zukunft. Weil was heißt denn das, wenn ich heute sage, ich bin ein Industrieland, das sehr stark exportorientiert ist und der Export findet nicht mehr statt. Brauche ich Alternativen und muss man auch schauen, welche Industrien, welche Märkte, was sind da die Zielsetzungen und das steht alles noch vor uns.
Stichwort Corona, über das haben wir heute noch gar nicht gesprochen, was eigentlich erstaunlich ist, weil wir seit 2,5 Jahren fast nur über Corona sprechen. Die Regierung hat vor einiger Zeit die Impfpflicht beschlossen, hat sie dann wieder aufgehoben. Jetzt ist gerade das Thema Impfpflicht ja auch für die Gewerkschaft ein sehr sensibles oder sagen wir mal sehr problematisches Thema. Es gab gerade in den Reihen der Gewerkschaft sehr viele skeptische Stimmen. Jetzt wissen wir alle nicht, was mit dieser Impfpflicht passiert, ob die dann im Herbst vielleicht wieder zum Leben erweckt wird, wenn die Corona-Zahlen wieder steigen. Macht man sich da innerhalb der Gewerkschaft Gedanken darüber, wie man vielleicht damit umgehen könnte?
Wir haben versucht, in der ganzen Corona-Phase immer darauf zu schauen, dass Maßnahmen, die gesetzt werden, so gesetzt werden, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer damit leben können oder damit umgehen können. Ich habe von Anfang an versucht und mache das bis heute, dass ich mich in die medizinisch-virologischen Fragen nicht einmische. Ich bin kein Mediziner, ich bin kein Virologe, ich habe auch keine Stäbe, ich habe auch keine Beratungsgruppen, wie es die Regierung hat. Das haben wir alles nicht. Aber wenn Maßnahmen gesetzt werden, die sich auf Arbeitnehmer auswirken, dann haben wir gesagt, bitte redet mit uns vorher. Oder wenn sie es nicht gemacht haben, haben wir im Nachhinein gesagt, Leute, das muss man sich anschauen, muss man verändern. Wir haben einen Generalkollektivvertrag gemacht zum Maskentragen zum Beispiel und solche Dinge. Das haben wir, also wir versuchen, die Rahmenbedingungen zu gestalten, aber ich werde mich hüten, der zu sein, der sagt, wir brauchen jetzt die Impfpflicht oder wir brauchen sie nicht. Ich kann das auch gar nicht beurteilen, weil ich kein Mediziner bin. Ich möchte vulnerable Gruppen schützen. Ich möchte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer insgesamt schützen. Darum haben wir uns sehr dafür eingesetzt, dass es Hygienekonzepte in den Betrieben gibt, auch jetzt noch, wo schon wieder viele so tun, wie wenn eh alles Geschichte war und vorbei war. Und das werden wir weiterhin auch machen.
Wir kommen, glaube ich, schon bald zur Schlussrunde. Ich möchte ein ganz anderes Thema noch ansprechen, Herr Präsident. Seit 2,5 Jahren beschäftigen uns die Chats von Thomas Schmidt, vor allem mit Sebastian Kurz, mit Gernot Blümel, aber auch mit vielen anderen. Auch Sie haben mit dem Thomas Schmidt gechattet, wie man aus den Unterlagen weiß. Er hat sich da, glaube ich, bedankt für die Zustimmung, die Sie im Parlament auch der neuen ÖPAG-Struktur gegeben haben. Hat es irgendeine Form eines Deals gegeben, den Sie mit ihm abgeschlossen haben? Rücksichtnahme auf gewerkschaftliche Interessen, dafür Zustimmung oder auch Zustimmung zu ihm als neuen ÖPAG-Chef? Oder war das einfach ein freundschaftliches SMS unter guten Freunden?
Nein, ich habe immer gesagt, wir haben natürlich Gespräche geführt, weil es um die Neugestaltung der ÖPAG gegangen ist. Und ich habe konkrete Ziele gehabt in meiner damaligen Funktion. War ja sozusagen noch Vorsitzender der FSG, war auch noch eine Zeit lang im Parlament und habe versucht natürlich, meiner gewerkschaftlichen Aufgabe gerecht zu werden und zu schauen, wenn es eine neue Struktur gibt in Form der ÖPAG, dass es dort eine Struktur gibt, wo gewerkschaftliche Mitbestimmung durch Betriebsräte möglich ist. Das war die Zielsetzung. Zu dieser Zielsetzung hat es noch ein paar andere Punkte auch gegeben. Und daher, ich war ja SPÖ-Abgeordneter, die SPÖ-Oppositionspartei. Also mit mir einen Deal zu machen, hätte nicht sehr viel Sinn gehabt, weil was hätte ich da machen können. Aber mit mir als Gewerkschafter hat es natürlich die Gespräche gegeben und ich habe mich bemüht, die Punkte einzubringen, die für uns wichtig sind. Und am Ende des Tages war es nicht so schlecht, weil wir haben die Betriebsräte.
Gesagt, ich will das jetzt auch werden. Ich will der ÖPAG-Chef werden. Hat er Ihnen das persönlich einmal mitgeteilt?
Nein, aber das hat er nicht müssen, weil das ist ja eh schon auf und ab in jeder Zeitung gestanden.
Ich habe mir sogar rausgeschrieben, was Sie damals geschrieben haben. Der Chat, der bekannt ist, Sie haben geschrieben, jetzt Next Step, deine Bestellung und dann setzen wir das um, was wir besprochen haben.
Genau, weil da waren noch zwei Punkte offen, die dann nicht im Gesetz drinnen gewesen sind. Und nachdem da eh schon auf und ab geschrieben war, ja, wird das, habe ich gesagt, also wenn du dann bestellt bist, wir haben noch, also die Botschaft war, da sind ein paar Punkte noch offen, die wir umsetzen müssen. Einer war zum Beispiel, ich meine, ich kann ja die auch benennen, ein Punkt war zum Beispiel auch die Schaffung eines Beirates, weil es sind drei Betriebsräte aus drei ÖPAG-Betrieben im Aufsichtsrat drinnen und die Leute aus den anderen Betrieben sind dort nicht drin. Und für die Betriebsratsvorsitzenden dieser Betriebe war es natürlich auch wichtig, wenn die hier und da die Chance hätten, vom strategischen Eigentümer zu hören, was sind die strategischen Ziele auch mit dem Unternehmen, in dem ich beschäftigt bin. Daher war die Idee eines solchen Beirates, da waren wir schon weit, das ist dann aus welchen Gründen immer im Gesetz nicht gegangen und da habe ich dann gesagt, also bitte, das kann man ja auf informeller Ebene auch machen und das hätte ich gerne umgesetzt. Also das war der Hintergrund von diesem Ding.
Wo sehen Sie sich in 2 Jahren? Wann sind die nächsten ÖGB-Wahlen? Einmal werden Sie noch antreten, eine Periode wird nicht.
Der ÖGB-Kongress ist im Juni 23. Wir beginnen mit der inhaltlichen Vorbereitung und werden es so handhaben, wie in der Vergangenheit auch, dass wir ungefähr ein halbes Jahr vorher uns überlegen, wie die personelle Konstellation sein wird.
Aber spricht das hier aus heutiger Sicht nichts dagegen, dass Sie nochmal kandidieren werden?
Schauen wir mal. Also mir geht's gut. Ich bin halbwegs gesund. Corona habe ich auch noch nicht gehabt. Also ja. Mal sehen.
Und wo sehen Sie die SPÖ da? Vielleicht nicht nächstes Jahr oder in 2 Jahren?
Ja, in einer Regierungsbeteiligung.
Mit wem?
Ja, das ist eine Öferfrage.
Der Präsident, der vorher schon beantwortet, indem er gesagt hat, dass die allerbeste und so weiter Kandidatin vor allem die Wagner ist.
Aber mit wem in der Regierung? Nicht jetzt auf SPÖ-Seite, sondern man wird ja Partner brauchen.
Muss man dann schauen, was sie rechnerisch überhaupt ausgeht und dann schauen, wo die größten Schnittmengen sind. Das wissen Sie eh alles, da brauchen Sie mich nicht dazu.
Ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, Gewerkschaftspräsident Wolfgang Katzian, fürs Dasein. Vielen Dank fürs Fragenstellen, Christian Reiner vom Profil und Richard Grasel vom Kurier. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund.
Das war der Club 3 von Kurier, Krone und Profil. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch auf Apple Podcast, Spotify oder Google Podcast und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Mehr Podcasts findet ihr auch auf www.kurier.at/podcasts. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.